möchte mit euch lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Epheser 5, ab Vers 15. Da schreibt der Apostel Paulus: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Die Frage, die ich stellen möchte, ist: Wozu sind wir hier? Wozu sind wir hier? Wer letzte Woche da war, sagt ja, darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Richtig, da haben wir darüber gesprochen. Wozu sind wir auf diesem Planeten? Wozu hat Gott uns geschaffen? Was ist unsere Bestimmung? Und wir haben gesehen, unsere Bestimmung ist es, Gott zu verherrlichen, ihn anzubeten, ihn zu ehren mit unserem ganzen Leben. Nicht nur ab und zu mal, sondern mit allem, was wir sind. Er ist es wert, geehrt zu werden. Er soll im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen. Die Frage ist so: Woran hängst du dein Herz? Worum kreisen deine Gedanken? Womit beschäftigst du dich die ganze Zeit? Und wir haben gehört von Martin Luther, der gesagt hat: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Unsere Bestimmung ist es, Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Und ich möchte wieder mit dieser Frage einsteigen: Wozu sind wir hier? Aber ich meine sie heute ein bisschen wörtlicher. Wozu sind wir hier in diesem Raum? Was tun wir, wenn wir Gottesdienst feiern? Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich mache eine kleine Serie zum Thema Anbetung, und ja, es ist nicht überraschend, wenn ich sage, dass die Antwort eigentlich wieder dieselbe ist. Wir sind hier, um Gott zu dienen, um ihn zu ehren, um ihn anzubeten. David betet in Psalm 22: Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Dazu kommen wir zusammen, Gott die Ehre zu geben, Gott zu preisen. Das ist der zentrale Punkt hier, um den wir uns versammeln. Und da kommen Menschen zusammen, die sagen: Ja, Halleluja, genau dazu bin ich gekommen. Und es kann sein, dass andere da sind, die sagen: Ja, Moment, ich weiß noch gar nicht, wovon ihr redet. Oder du sagst: Naja, was ist mit den Freunden, die ich zum Gottesdienst einlade? Wir haben demnächst Themengottesdienst, da wollen wir besonders Menschen einladen, die diesen Gott noch gar nicht kennen. Oder du sagst selbst: Ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich diesen Gott anbeten will, ich kenne ihn noch gar nicht so. Und die kurze Antwort auf die Frage ist: Herzlich willkommen, es ist gut, hier zu sein. Etwas ausführlicher würde ich sagen: Im Gottesdienst geht es um Gott. Das ahnt man schon, wenn wir von Gottesdienst reden. Und zwar geht es um den Gott, der sich in der Bibel geoffenbart hat. Ja, deshalb Gottesdienst. Es ist kein Forum, wo wir uns über religiöse Ideen austauschen oder dergleichen. Wir glauben, der Gastgeber ist Gott selbst. Ich stolper immer mal wieder, wenn Christen beten: Herr, wir laden dich jetzt ein in unsere Mitte. Ich weiß, was gemeint ist, und kann auch Amen sagen und so, alles in Ordnung. Aber Gott ist es, der uns einlädt, in seine Gegenwart zu kommen. Er ist es, der den Tisch gedeckt hat, der alles bereit gemacht hat. Und er sagt dann: Jetzt kommt zusammen. In 4. Mose 4 sagt Gott zu Mose: Versammle mir das Volk. Versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören und mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Im Gottesdienst heißt, da versammelt sich Gottes Volk. Oder ein Teil davon, es versammelt sich an verschiedenen Orten heute, und es versammelt sich, um sein Wort zu hören und um ihn anzubeten. Und dann sehen wir aber auch schon im Alten Testament und dann da, wo Jesus predigt, und dann bis in die Gemeinde des Neuen Testaments und bis heute, das ist nie eine exklusive Versammlung, wo am Eingang gecheckt wird, ob denn auch alle hier richtig sind. Es gibt solche Gemeinden, aber das ist nicht unser Maßstab. Da kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, die auch ganz unterschiedlich zu Gott stehen und zueinander stehen. Und so ist das bis heute. Und da sagen wir herzlich willkommen. Es ist gut, wenn, ja, es ist gut hier zu sein, ob du schon Gott kennst oder noch nicht, ob du schon ihn von Herzen anbetest oder noch nicht. Wir laden dich ein, dabei zu sein, zu hören, was wir zu sagen haben, dich auf die Lieder einzulassen. Und wenn du mit einstimmen kannst, freuen wir uns umso mehr. Aber da ist jeder auch selber zu seiner Zeit dran, diesen Schritt zu gehen. Also, es geht nicht um eine exklusive Versammlung, aber das Zentrum dieser Versammlung ist, dass Gott angebetet wird. Von denen, die schon Jesus kennen, die ihm schon folgen, die ein Teil von Gottes Familie sind, weil sie auf Jesus vertrauen, dass er ihre Schuld getragen hat. Und das ist dieses Leben in Ewigkeit, was hier schon beginnt. Wir sind hier versammelt, um Gott zu ehren. Und jetzt die Frage, wovon rede ich denn, wenn ich von Anbetung im Gottesdienst spreche? Ist das jetzt nicht schon rum? War das nicht eben die halbe Stunde? Ja, wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Es gibt diese seltsamen Genitivzeiten unter Christen. Wir haben jetzt eine Zeit des Gebets oder eine Zeit der Anbetung. War das jetzt nicht schon? Und natürlich haben wir Gott angebetet. Ich hoffe, ihr habt auch Gott angebetet und nicht nur gesungen oder zugehört. Aber ich möchte sagen, der ganze Gottesdienst soll Anbetung sein. Der ganze Gottesdienst ehrt Gott. Die englische Welt hat uns da etwas voraus. Das Wort für Anbetung im Englischen ist Worship. Haben wir letztes Mal gesehen. Das hat was mit Worth, mit Wert zu tun. Ich erkenne und ich bekenne den Wert Gottes. Du bist wunderbar. Und ein Gottesdienst auf Englisch ist ein Worship Service. Das wird dann manchmal ins Deutsche übersetzt als Anbetungsgottesdienst. Das ist eigentlich doppelt gemoppelt. Ja? Also unter Anbetungsgottesdienst stellen wir uns dann einen Gottesdienst vor, wo sehr viele Lieder von einer bestimmten Stilrichtung gesungen werden. Gemeint ist einfach ein Gottesdienst und der ist Anbetung. Ob das hochliturgisch ist oder hochpfingstlich oder irgendwas dazwischen. Es geht darum, dass Gott angebetet wird. Der ganze Service soll Worship sein, ja? Der ganze Gottesdienst soll Gott ehren. Und ich möchte mit euch kurz durch unseren Gottesdienst gehen und das anschauen. Also, Lieder und Gebete, da müssen wir nicht lange drüber nachdenken, machen wir nachher trotzdem noch. Das ist das, was die meisten von uns unter Anbetung verstehen in unserer Gemeindekultur. Es geht um Gott dabei und das ist schon mal gut, das sich immer wieder vor Augen zu führen. Wir singen die Lieder nicht, weil das schön ist, mal zu singen. Oder weil ich das mag oder weil ich hier gerne mal wieder Gitarre spiele oder so. Sondern es geht dazu, Gott die Ehre zu geben. Mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten, auf ihn uns auszurichten. Ihn anzuschauen. Und dann, wir haben eben schon vom Abendmahl gehört. Wir feiern das Abendmahl. Und das ist ein Akt der Anbetung. Im Abendmahl kommen wir immer neu zum Kreuz. Wir kommen immer neu zu unserem Herrn. Wir geben ihm Recht. In seinem Urteil über die Sünde, das gehört ja zum Abendmahl dazu. Wir sagen, ja, es war nötig, dass jemand stirbt für unsere Sünde. Und wir beten ihn an dafür, dass er diesen Tod gestorben ist. Dass er es auf sich genommen ist. Und wir kommen mit einem dankbaren Herzen. Wir empfangen diese Gnade und wir ehren ihn dafür. Das ist Anbetung. Wir haben unser Opfer im Gottesdienst direkt im Anschluss an diese sogenannte Lobpreiszeit. Das hat einen theologischen Grund. Und der Klaus sagt mir auch, wenn wir das beim Schlusslied sammeln, ist nicht so viel drin, weil die Leute schon halb draußen sind, so mit ihren Gedanken. Aber es hat einen theologischen Grund, weil das in die Anbetung gehört. Das ist ein Teil davon. Ich habe eben gesagt, ja, Martin Luther, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und wenn es ums Geben geht, dann können wir sehr schnell merken, wo unser Herz hängt. Wenn es ums Geld ausgeben geht, ja, wenn du stehst im Mediamarkt und es fällt dir gar nicht so schwer, 200 Euro auszugeben und du sitzt im Gottesdienst und du guckst, ob du noch eine kleinere Münze findest. Da ist irgendwo, merkst du, oder du stehst am Parkautomaten und denkst, ach nein, dir gebe ich kein Geld. Da ist irgendwas komisch in unserem Herzen mit unserem Besitz. Und das ist immer ein kleiner Test. Paulus sagt dann, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, es ist auch freiwillig, sage ich deshalb immer wieder. Gott möchte, dass wir mit fröhlichem Herzen geben. Nur wenn du kein fröhliches Herz zum Geben hast, ist die Lösung nicht, dass du dann halt nichts gibst und dein Geld woanders auf den Kopf haust, sondern dann möchte Gott dein Herz verändern. Dann ist es gut, damit zu ihm zu kommen und sagen, Herr, was ist das? Wie sehr hänge ich an meinem Geld? Es können auch andere Dinge sein, an denen wir festhängen, festkleben. Und wir können Gott ganz konkret anbeten und sagen, es fällt mir schwer, aber ich gebe jetzt zu deiner Ehre hier ins Körbchen oder über Online-Banking oder wie auch immer in dein Reich, hier in die Gemeinde oder in andere Dienste im Reich Gottes. Aber es ist ein Ausdruck der Anbetung, dass ich das, was ich habe, loslasse für Gott. Also Anbetung mit dem Körbchen, ja? Der Olaf Neumann sprach immer vom Lobopfer unseres Geldbeutels. Zeugnisse, wenn wir von dem berichten, was Gott getan hat, die dienen nicht der Auflockerung oder dass mal ein paar andere Leute reden, als immer nur der Pastor, sondern es geht darum, dass wir einander an die großen Taten Gottes erinnern. Nicht wie toll wir sind, was ich alles gemacht habe für Gott, sondern wie groß Gott ist. Und im besten Fall ist das eine Ermutigung. Ja, wenn du so ein Zeugnis hörst, musst du dich entscheiden. Du kannst sagen, naja, wieder typisch der, bei dem passiert sowas, bei mir nicht. Oder du kannst sagen, ja, Halleluja, es ist der gleiche Gott, dem ich auch diene. Und ich vertraue ihm, dass er auch bei mir handelt, in meinem Leben. Und das soll Gott ehren, das Gleiche natürlich in den prophetischen Worten. Gott redet und wir antworten und das ist eine Form der Anbetung vor Gott. Dann haben wir in jedem Gottesdienst viel Zeit für die Predigt. Und auch da geht es nicht darum, irgendwelche interessanten Gedanken zu hören in erster Linie oder mal wieder ein Denkanstoß ist eine gute Sache. Es geht auch noch nicht mal darum übrigens, dass du genau die Antwort auf die Frage kriegst, die du gerade hast. Dass Gott ist so freundlich, der tut das immer wieder. Aber es geht darum, dass Gott zu dir redet, vielleicht nicht über die Sache, die dich gerade bewegt, aber über die Sache, die ihn bewegt. Und dann ist es gut, wenn wir da hinhören und sagen, tut mir leid, Gott, dafür habe ich gerade keinen Kopf, sondern, Herr, was hast du denn auf dem Herzen? Was möchtest du mir sagen? Und dann ist die Frage, was ist unsere Antwort? Das ist immer auch eine Herausforderung, wenn wir Gottes Wort hören. Wenn wir sagen, aha, interessant, so habe ich das noch nicht gesehen. So sieht das also hier der Pastor. Gucken, wie es der in der anderen Gemeinde denkt. Soll ich sagen, Gott hat zu mir geredet, was tue ich jetzt? Was ist der nächste Schritt? Und dieser Gehorsam auf sein Wort hin, das ist auch eine Form von Anbetung. Was haben wir noch im Gottesdienst? Wir haben Ansagen, Infos, Abkündigungen. Wird manchmal so als notwendiges oder auch nicht so notwendiges Übel gesehen. Versuchen das schon kompakt zu halten. Aber ich bin überzeugt, sonst würde ich es nicht machen. Ich bin überzeugt, auch damit ehren wir Gott. Weil davon die Rede ist, was tut sich denn in seiner Gemeinde? Wie können wir Gottes Reich, da gibt es eine Möglichkeit mitzuarbeiten. Aha, wir können Gottes Reich voranbringen. Da gibt es etwas, wo wir mehr lernen können in der Bibelschule über sein Wort. Da können wir wachsen darin, wie wir Gott ehren, wie wir ihn kennen. Da ist ein Themengottesdienst, wo wir Menschen einladen können zu seiner Ehre, dass sie ihn kennenlernen. Ja, auch das gehört dazu, dass wir Gott die Ehre geben. Und selbst hinterher sitzen wir zusammen im Bistro. Auch da können wir Gott die Ehre geben. Wir können es auch lassen, indem wir übereinander lästern oder irgendwie nur dummes Zeug reden. Man kann auch mal dummes Zeug reden. Aber wie begegnen wir einander? Sind wir ein Segen für den, dem wir da begegnen? Gehen wir nochmal auf einen Menschen extra zu, der vielleicht allein sitzt? Ist das, was wir reden, ist das gut? Ist es, ja, baut es auf oder zieht es runter? Da können wir ein Segen sein und da können wir Gott die Ehre geben in unseren Begegnungen. Also vielleicht findet ihr, ich habe das ein bisschen gestretcht hier, aber alles, was wir tun und da, wo wir mitarbeiten im Gottesdienst, ob das an der Technik ist oder im Kindergottesdienst oder von vorne oder aus der Küche, wenn wir mit einem fröhlichen Herzen Gott dienen, ist das eine Form der Anbetung. Also, wo beten wir Gott an im Gottesdienst die ganze Zeit? Und übrigens nicht nur im Gottesdienst hier in den 2 Stunden. Nächste Woche wollen wir noch weiter darüber reden. Was heißt es, mit unserem ganzen Leben Gott anzubeten? Ich konzentriere mich jetzt mal auf den Sonntagvormittag. Kann man auch übertragen auf einen Hauskreis oder andere Versammlungen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief 10,31, ob ihr nun esst oder trinkt, haben wir das Bistro wieder, oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Das ist die Ausrichtung, die wir haben können. So, und jetzt möchte ich mit euch aber auch noch die Zeit genauer anschauen, die ausdrücklich dem Lob, dem Lobpreis Gottes gewidmet ist, die wir dann als Lobpreiszeit oder Anbetungszeit bezeichnen. Was tun wir da? Und warum tun wir das? Ja, wir haben jede Woche viel Zeit dafür. Dann ist es gut, ab und zu mal hinzuschauen, was machen wir da eigentlich? Ist das nur, weil das halt so eine Gemeinde ist, wo man eine halbe Stunde singt? Wir werden auch im Juni wahrscheinlich eine kleine Reihe haben, 3 Sonntage, wo wir über das Abendmahl reden. Was machen wir da eigentlich? Auch feiern wir jeden Sonntag. Das ist gut, mal sich das genauer anzugucken. Was machen wir da eigentlich? Also, wir nehmen uns Zeit in der Anbetung, zu Gott zu reden, in unseren Gebeten und vor allem in unseren Liedern gemeinsam. Und da kann man natürlich die Frage stellen, warum machen wir das? Warum singen wir überhaupt? Manche machen das sowieso gern, manche haben das Hobby, die singen den ganzen Tag. Andere müssen sich eher zwingen, sagen, hoffentlich hört mich keiner oder so. Also warum singen wir im Gottesdienst und im Hauskreis und anderswo? Erster Grund, ganz einfach, weil Gott es sagt. Weil Gott es uns aufträgt. Also wir tun vieles als Christen, wofür wir keinen ausdrücklichen Auftrag haben in der Bibel. Was auch gut ist. Wir machen Seminare, wir haben Konzerte, wir haben Frauenkreise oder sonst irgendetwas, wo es keinen ausdrücklichen Auftrag in der Bibel gibt. Und vieles davon soll man trotzdem tun. Aber ich habe es nicht nachgezählt, aber gelesen, 50 Mal in der Bibel wird ausdrücklich gesagt, singt. Singt für den Herrn. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder, Psalm 98. Oder hier Epheser 5, also ihr merkt schon, ich gehe nicht so ins Detail in diesem Text, aber es sind ein paar Anstöße da drin, die uns hier beschäftigen. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, sagt Paulus. Und gemeint in euren Herzen meint wohl nicht nur für dich im Stillen, also für unsere internationalen Freunde, man sagt ja immer, die Deutschen, die freuen sich und die jubeln immer in ihrem Herzen im Stillen. Die tanzen auch so im Stillen. Das sieht keiner, aber es ist da, ja, dass wir das schon mal geklärt haben. Genau. Also ich glaube, es ist schon gemeint, dass es auch raus, dass man das auch hört, aber es soll eben im Herz verankert sein und nicht nur auf den Lippen. Das heißt, es ist ein Auftrag Gottes, ihn mit unseren Liedern zu ehren. Es hat nicht nur was mit unserem Geschmack und unseren Vorlieben zu tun. So, ich singe halt gerne. So, Gott sagt es. Und dann ist es, das ist schon eigentlich Grund genug. Jetzt wollen wir trotzdem schauen, warum, was steckt denn wohl dahinter? Warum sollen wir das denn tun? Gott gibt uns da auch darüber Klarheit. Und eine ganz einfache Sache, pädagogisch. Was wir singen, können wir uns gut merken. Manchmal ist es ja fürchterlich, wie gut man sich Lieder merkt. Ja, diese Ohrwürmer, um die Weihnachtszeit, da gibt's ein paar ganz schlimme, ich erinnere euch jetzt nicht dran, welche ich meine, genau, George Michael und so, ja. Aber das kann Gott gebrauchen. Das kann man sich auch ganz praktisch zunutze machen. Für unsere Bibelkundeprüfung mussten wir zu jedem Buch der Bibel einen Schlüsselvers auswendig lernen, 66 Bibelverse. Und kreative Leute bei uns haben dann diese 66 Bibelverse vertont, haben da kleine Lieder dazu gemacht. Das waren also ganz simple, kurze Liedchen. Wenn es interessiert, ich habe eine CD davon. Hier die Chrissy Bergfeld von dem Christoph Bergfeld aus Wetzlar, die Frau und eine Freundin von ihr, die haben das gemacht. Und irgendwann wurde dann in der Klausur, in der Prüfung, das Pfeifen und Summen verboten. Weil alle haben sich überlegt, Schlüsselvers, Amos, was war das? Und dann fängt einer an zu summen. Also ich weiß, manche, das ist jetzt schon ein paar Tage her, diese Prüfung, aber ich weiß ziemlich viele von diesen Versen heute noch, weil ich sie gesungen habe. Und das bleibt hängen. Und das will Gott gebrauchen, dass wir Wahrheiten in unser Herz hineinsingen. Und auf Englisch wieder sprechen wir davon, to learn by heart. Ja, also eigentlich könnte man sagen, nicht nur auswendig, sondern auch inwendig etwas zu lernen. Das kommt in unser Herz hinein. Das ist ein Segen, das kann uns erinnern. Jesus sagt ja, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern. Setzt ja voraus, dass wir schon mal was wussten. Und da können wir Dinge uns einprägen. Wahrheiten Gottes. Ich merke das manchmal so in Gebetsgemeinschaften. Dann betet jemand, Herr, und du sagst ja in deinem Wort. Und was der dann betet, ist aber gar nicht O-Ton Bibel, sondern O-Ton Lobpreislied. Und wenn es gut läuft, dann ist das aber biblisch, was da in diesem Lobpreislied kommt. Aber das ist die Version, in der wir es uns gemerkt haben, weil wir es gesungen haben. Das ist, heißt auch, da gibt es eine Verantwortung für Leute, die Lieder schreiben oder Lieder auswählen hier im Lobpreis, dass es dann auch Dinge sind, die es wert sind, sich zu merken. Und viele, die schon schwere Zeiten durchgemacht haben, werden das bezeugen, wie Lieder, die sie, Verse, die sie auswendig oder inwendig im Herzen hatten, sie durchtragen können. Vielleicht hast du keine Bibel oder vielleicht hast du keinen Mut, zur Bibel zu greifen oder du hast eine Augen-OP und kannst nicht lesen, ganz simpel. Und da, aber das, was in deinem Herzen ist, das kann dich tragen. Und da wollen wir auch hinschauen, dass es gutes Material ist, was wir uns merken. Also yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, bleibt im Kopf hängen. Mich trägt das nicht so durch, wenn es mir nicht so gut geht. Mal, ja, ich kann das Lied mal singen, aber lass uns da schauen, was uns gut tut. Also singen hilft, einfach die Dinge zu behalten, Gottes Wahrheit festzuhalten. Und ich habe eben schon gesagt, ins Herz hinein, to learn by heart, gibt schon den Hinweis, singen hilft uns, ganz dabei zu sein. Weil Musik unsere Emotionen anspricht, unseren ganzen Menschen. Und Gott möchte uns als ganzen Menschen ansprechen. Nicht nur unsere Gedanken, nicht nur unseren Intellekt. Aha, das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Sondern er möchte diese Wahrheit in unser Herz hinein prägen. Und dazu kann Musik dienen, weil sie uns ganz tief berühren kann. Und wenn sie sich dann mit den Worten aus Gottes Wort verbindet, dann hat das eine große Macht, unser Herz zu bewegen. Und dann ist es wiederum gut, wenn wir auch ein gutes Spektrum von Liedern haben. Und ich denke, wir sind da beschenkt. Aber da kann auch noch mehr werden, wo vom Stil her, aber auch von den Emotionen, um die es geht, alles drin ist. Ja, dass wir fröhliche Lieder haben, um zu feiern, dass wir auch Lieder haben, um unsere Klage vor Gott zu bringen, dass wir Lieder haben, um Buße zu tun vor Gott, um unsere Ehrfurcht auszudrücken und ja, was der Dinge mehr sind. Das ist, weil die Lieder Emotionen transportieren. Es geht nicht nur um Sachinformationen. Und ein drittes, Singen verbindet. Singen verbindet, Singen schafft Einheit oder drückt Einheit aus. Das wissen Fußballvereine, das wissen auch politische Bewegungen. Es ist ein Stück Psychologie einfach dabei, natürlich. Im Singen spüren und feiern wir unsere Einheit. Ich werde das nie vergessen. Ich war als Student auf einer Missionskonferenz in Holland mit 5000 Leuten in einer großen Messehalle und wir haben die Silvesternacht damit verbracht, zusammen Gott anzubeten. 5000 Leute aus allen Ländern Europas und darüber hinaus in verschiedenen Sprachen. Es war unglaublich. Also für mich war es so ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und wahrscheinlich war es nur ein einfacher Abklatsch von dem, was im Himmel sein wird, aber dazu zu spüren, wir gehören zusammen, wir beten gemeinsam Gott an. Das ist fantastisch. Und das ist auch ein Grund überhaupt, Lieder sind ja vorgeschriebene Texte. In freikirchlichen Gemeinden, in charismatischen Gemeinden tun sich viele etwas schwer mit liturgischen Formen, mit einem vorformulierten Gebet. Und so, dann würden wir nie machen. Machen wir ständig, wenn wir Lieder singen zusammen. Man kann auch spontane Lieder singen, aber da kann der andere schlecht nicht so gut mitsingen. Und deshalb haben wir diese Lieder, die jetzt auch ein Schatz sind über Generationen, die uns verbinden. Deshalb ist es uns ein Anliegen, dass wir nicht nur Lieder singen, die hier in dieser Gemeinde geschrieben wurden. Ich finde das super, dass wir Leute haben, die hier schreiben. Und das drückt was aus von dem, was hier lebt. Aber dass wir Lieder singen, die uns verbinden mit anderen Christen, heute, aber auch durch die Geschichte hindurch, dass wir das manchmal ein bisschen umkämpft, auch Choräle singen, dass wir auch ältere Lieder aus alten Erweckungszeiten singen und wissen, wir gehören da zusammen. Nicht nur mit den Leuten, die jetzt im Raum das gemeinsam singen, sondern durch die Generation. Ich habe mal einen Missionar kennengelernt, der in einige Jahre in Lhasa in Tibet gearbeitet hat. Schwieriges Pflaster für das Evangelium. Und er war Musiker von Haus aus und dann Musikethnologe. Interessanter Beruf, der also kulturelle Forschung, Ethnologie mit Musik verbindet. Und er hat der kleinen tibetischen Gemeinde, die es gibt, geholfen, eigene Lieder zu schreiben, um Gott anzubeten. Haben sie viele Psalmen genommen, ja, die Berge, die die Herrlichkeit Gottes preisen, kann ich mir im Himalaya stark vorstellen. Und ursprünglich hat er gesagt, er wollte nur traditionelle tibetische Musik nehmen und das mit christlichen Texten verbinden. Und dann hat er das aber erweitert. Ich nehme nicht nur diese traditionellen Lieder. Warum? Er sagt, ja, wir singen traditionelle tibetische Lieder mit christlichen Texten, um den tibetischen Christen und denen, die noch keine Christen sind, zu zeigen, du kannst total Tibeter sein und Jesus anbeten. Du musst nicht Chinese werden oder Amerikaner oder Inder oder sonst irgendwas, sondern du kannst als Tibeter mit deinen Instrumenten, in deiner Kultur Gott anbeten. Das ist sehr wertvoll. Das ist im Prinzip die Arbeit, die die Bibelübersetzer machen überall. Sondern Gott spricht deine Sprache. Aber dann haben sie auch bewusst alte Kirchenlieder übersetzt, um zu sagen, ihr habt eine Geschichte. Auch in der tibetischen Kultur sind die Vorfahren sehr wichtig. Und sie haben keine Vorfahren im Glauben in ihrem Land, weil es da noch nie Christen gab. Aber ihr habt Vorfahren im Glauben, wo sagen ihnen diese Lieder. Und das sagen sie uns auch übrigens. Gott ist gegenwärtig. Oder was wir gesungen haben, was wir singen. Heißt, da sind Menschen, die haben Gott so angebetet vor vielen Jahren, vor vielen hundert Jahren zum Teil. Und wir gehören dazu. Und auch die tibetischen Christen, die haben sie Lieder auch übersetzt, aktuelle Lieder, Lobpreislieder, die heute überall auf der Welt gesungen werden, um zu sagen, ihr seid heute verbunden mit Brüdern und Schwestern überall. Ihr seid hier eine kleine Schar in Tibet noch. Da treffen sich vielleicht mal 5 oder 6 oder 8 oder 10 irgendwo, um Gott anzubeten. Aber ihr seid verbunden mit einer weltweiten Gemeinde. Und ihr singt die gleichen Lieder. Und mich berührt das. Ich bin in Ungarn in einem Gottesdienst und wir singen die gleichen Lieder wie hier. Die kommen dann vielleicht aus Australien oder aus Amerika, ist auch egal. Wir singen sie auf Ungarisch, ich verstehe kein Wort, aber ich kenne das Lied. Und das schafft einfach eine Verbundenheit. Also Lieder, gemeinsames Singen, das ist ein Ausdruck von Einheit, das ist eine kostbare Sache. Epheser 5 sagt etwas über die Lieder, die wir singen sollen. In Vers 19, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Was ist das jetzt? Wovon redet Paulus? Man kann da so ein bisschen nachgraben. Also es gibt verschiedene Formen, können wir als erstes lernen, bevor wir wissen, was mit den Einzelnen gemeint ist. Nicht nur eine Form ist richtig. Ich denke, das sagen viele Ausleger, Psalmen sind Psalmen, also die Lobpreislieder des Alten Bundes, die wir im Buch der Psalmen zum Großteil finden, von David, von Asaf und anderen, in die wir mit einstimmen. Was gut, dass wir diese Lieder weiter singen. Bonhoeffer hat gesagt, der Psalter ist das Gebetbuch Jesu und da stimmen wir mit ihm mit ein. Also Psalmen, dann ist bei Luther von Lobgesängen die Rede, das sind Hymnen, also wörtlich übersetzt einfach Lieder, sind wahrscheinlich gemeint die Lieder, die neu entstanden sind in den Gemeinden damals. Wir finden das in den Briefen manchmal, dass wenn Paulus sagt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an. Das ist so eine feste Form dieser Texte. Sagen wir, das ist ein Hymnus, ein Lied, was Paulus zitiert, was es wohl schon gab in den Gemeinden. Im Kolosserbrief, an anderen Stellen finden wir sowas. Das waren also neue Formulierungen, die Christen komponiert haben, gedichtet haben, um Gott zu ehren. Und da singen wir eben die ganz alten, großer Gott, wir loben dich, Te Deum Laudamus, das ist viele hundert Jahre alt. Und wir singen Lieder, die wir heute schreiben, Hymnen, um Gott zu preisen. Und das Dritte, wovon die Rede ist, ist geistliche Lieder. Kann man sich ein bisschen wundern, sind die Psalmen nicht geistlich? Natürlich sind es auch geistliche Lieder, aber hier ist es spezieller gemeint wahrscheinlich. Oder pneumatische Gesänge, Lieder, die der Heilige Geist eingibt. Sagen also nicht nur irgendwelche charismatischen Spezialauslegungen, sondern auch viele Bibelübersetzungen. Also Lieder, die dir Gott spontan ins Herz gibt, in deiner Sprache oder auch in einer Gebetssprache, was wir als Sprachengesang bezeichnen. Paulus spricht davon, ich will Gott loben mit meinem Geist und mit meinem Verstand. Das mit dem Verstand ist auch geistlich, aber hier heißt mit dem Geist dann eben in Sprachengebet, in Sprachengesang. Und auch das ist eine Form, Gott anzubeten, wo ich selber nicht verstehe, was ich bete oder was ich singe, aber wo Paulus sagt, ich bete im Geist Geheimnisse zu Gott und bin eng mit ihm verbunden durch seinen Heiligen Geist. Und wir können da noch ein bisschen mutiger werden, auch ja im Geist geistliche Lieder miteinander zu singen. Es kostet immer ein bisschen Überwindung, was zu beten, was zu singen, was man selber nicht versteht. Ich glaube, Gott hat diese Gabe schon vielen gegeben und will sie noch mehr schenken, auch in Sprachen zu beten und zu singen. Also wir singen, wir können es uns gut merken, es verbindet uns, es berührt auch unseren ganzen Menschen. Und es bleibt nicht nur beim Singen, wenn wir Gott loben, sondern wir haben auch Raum für körperliche Ausdrucksformen. Also ich habe einen Körper und ich werde immer irgendwas ausdrücken. Ob ich so sitze oder ob ich tanze oder ob ich ganz, ganz gerade sitze, ich drücke immer auch was damit aus. Und das können wir auch bewusst tun. Da können wir uns auch bewusst für entscheiden. Wir stehen auf, wir können die Hände heben, wir können im Studium, da durfte man die Hände immer nur bis zur Stuhllehne so heben, weil das sonst irgendwie Anstoß gegeben hat. Wir können uns hinknien vor Gott. Manche legen sich flach auf die Erde. Wir können auch tanzen vor Gott, wie Kinder im Hause des Herrn. Warum tun wir das? Manche hat dann sofort den Verdacht, der will sich einer interessant machen. Wir ehren Gott. Ich habe vorhin gesagt, lass uns aufstehen zur Ehre Gottes. Habt ihr auch gemacht. Die meisten sind eine ganze Weile stehen geblieben. Also das ist, ja, das Gericht zieht ein, man erhebt sich. Da ist ein anderer Würdenträger, der Präsident kommt oder so, dann sagt man nicht, lümmelt man sich nicht auf seinen Stuhl und sagt, hallo, Joachim, bist du auch da, sondern man erhebt sich. Das Brautpaar zieht ein. Gut, viele stehen auch auf, um besser nach der Braut gucken zu können oder so, aber es ist ein Ausdruck, jetzt, das sind hier die Hauptpersonen und die sollen geehrt werden. Ja, manche kennen das noch aus der Schule, also ich bin in Niedersachsen zur Schule gegangen, da gab es sowas nicht, aber dass man aufsteht, wenn der Lehrer reinkommt, hat den Vorteil, dass alle das merken, dass der Lehrer dann da ist. Und da geht es nicht darum, ob wir uns gerade danach fühlen, ob das jetzt unsere tiefsten Emotionen gerade ausdrückt, sondern es ist einfach ein bewusster, willentlicher Ausdruck, ich will diese Person jetzt ehren. Und da ist das Aufstehen, ich stehe auf aus dem, was ich gerade gemacht habe, ich lege das Handy weg oder mach's aus und so weiter, ist ein Ausdruck davon. Nicht der einzige, nicht ein zwingender, aber doch einer, den wir auch verstehen, glaube ich. Und wir machen das beim Abendmahl, wir machen das beim Glaubensbekenntnis, wir machen das beim Segen. Das ich freue mich dann, wenn ich es gar nicht mehr dazu sagen muss, dass wir aufstehen. Und es ist immer, wir tun das in Freiheit, wer nicht stehen kann oder so, darf sitzen, klar. Aber es ist ein Ausdruck, wir geben Gott die Ehre. Es kann auch individuell sein. Ja, wir haben hier die Freiheit. Du kannst im Lobpreis stehen, du kannst dich auch hinsetzen, du kannst dich auch hinknien. Das sagen wir nicht immer von vorne, was man jetzt als nächstes tun soll. Das kann einfach ein Ausdruck dessen sein, was du empfindest, was du Gott ausdrücken willst. Du erhebst die Arme und sagst, ich bete dich an. Und das ist wie eine Verlängerung deines Gebetes. Von deinem ganzen körperlichen Ausdruck. Ich strecke mich aus zu dir. Sag, komm herab, Herr. Das ist ein Ausdruck der Ehrerbietung oder eben unserer Sehnsucht. Wir sagen, Herr, wir beugen uns unter deine starke Hand, wir tun Buße und wir beugen uns auch körperlich. Mit unserem Oberkörper, indem wir auf die Knie gehen. Manchmal singen wir knien vor dir, alle sitzen mit übergeschlagenen Knien oder so. Das ist auch, die sind dann auch gebeugt, aber das ist nicht das, was gemeint ist. Versteht ihr, das ist ein Ausdruck von dem, was in unserem Herzen ist. Und das ist gut, wenn wir diese Freiheit haben. So, dass wir niemandem anders die Hand ins Gesicht hauen oder so. Aber das klappt eigentlich. Das ist ein sichtbares Zeichen nach außen, aber es ist auch eine Verstärkung nach innen. Es gibt so Tipps, wie man besser telefoniert im Büro oder wenn du irgendwo anrufst, weil du dich um einen Job bewerben willst oder so. Und eine Empfehlung ist, aufstehen beim Telefonieren. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Am besten gerade stehen, also nicht irgendwo auf dem Sofa in der letzten Ecke und ja, ich rufe an wegen der Stelle, sondern aufstehen, das ist eine andere Haltung, dann sprichst du auch anders. Nicht nur, weil die Lunge mehr Luft hat, sondern weil diese äußere Haltung, die innere Haltung auch was miteinander zu tun hat. Also, das verstärkt es auch nach innen, meine Haltung. Wenn ich auf die Knie gehe im Lobpreis, dann sage ich, ich will mich jetzt konzentrieren, ich blätter nicht nebenbei in der Bibel, überleg mir, was ich nächste Woche im Hauskreis mache, sondern ich richte mich jetzt ganz auf dich aus. Und will euch einfach Mut machen, da auch in eine Freiheit hineinzukommen. Vielleicht bist du sehr beschäftigt damit, was sagt dann der rechts und links und ich warte, bis einer sich, wenn einer sich hinkniet, dann knien sich dann auch noch drei andere, weil sie sich dann trauen oder weil sie auf die Idee kommen, ja stimmt, ist eigentlich ein guter Ausdruck. Lass uns da in eine Freiheit hineinkommen vor Gott. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Manchmal nicht die aus uns herauskommt, jetzt aus unseren Gefühlen. Ich kenne das. Manchmal, ich bin in der Anbetung vor Gott und ich kann gar nicht stehen bleiben. Es zieht mich wirklich auf die Knie. Weil ich so dicht dran bin oder er mich zieht. Ich kann es nicht beschreiben. Manchmal ist es auch ein bewusster Akt. Ich will mich jetzt sammeln. Ich will mich jetzt aufrichten. Meine Gedanken sind sonst wo. Aber Herr, ich bin jetzt vor dir. Augen schließen ist ja auch einfach eine körperliche Handlung, die ganz viel rausfiltert, was mich sonst ablenken kann. Und ich sage das manchmal, habe es glaube ich vorhin so ähnlich gesagt, am Anfang der Lobpreiszeit, lass uns aufmachen. Da kann dieses Aufstehen auch ein Ausdruck sein. Ich bleib eben nicht da irgendwo hängen, wo ich gerade gehangen bin, sondern ich mache mich auf in die Gegenwart Gottes. Er ist schon längst da. Wir müssen ihn nicht herbeisingen oder so. Aber wir brauchen Zeit, mit unserem Herzen, mit unserer Seele anzukommen bei ihm. Und da kann der äußere Ausdruck dabei helfen. Also, was mir wichtig ist dabei, es geht um mehr als darum, wie ich mich gerade bequem fühle. Ich sage, oh ja, ich kann nicht mehr sitzen, stehe ich mal auf. Es geht um Gott. Es geht darum, dass wir ihn ehren. Es geht darum, dass wir uns aufmachen zu ihm und dass unser Körper das auch ausdrücken kann. Und es, was ich schon gesagt habe, dabei haben wir Freiheit. Wir wollen niemand etwas aufdrücken. Es kann sein, dass du eine Textzeile nicht mitsingst, weil du merkst, mein Herz ist da nicht. Ich kann das jetzt nicht aus ganzem Herzen singen. Dann kannst du es als Bekenntnis trotzdem singen. Sag ja, und ich will vertrauen, dass du ein großer, herrlicher Gott bist. Und ich komme jetzt zu dir, auch wenn ich dich, ja, wenn du mir ganz fern erscheinst. Aber vielleicht bleibst du auch stumm und redest mit Gott darüber, wo du gerade bist. Aber es ist eine Freiheit da. Und noch etwas, durch meinen äußeren Ausdruck ermutige ich auch die anderen. Also wenn man hier vorne steht und Lobpreis leitet, ich mache das ja nicht so oft, ob alle sich am Kopf kratzen und im Gemeindebrief lesen oder mit ihrem Handy spielen oder ob die Leute ausgerichtet sind von ihrer körperlichen Haltung. Ich kann nicht in die Herzen reingucken. Wir wollen uns auch hüten davor, Rückschlüsse zu ziehen. Oh ja, der betet richtig an. Und der nicht, weil der da nur so sitzt. Vielleicht sitzt der da und ist total im Gespräch mit Gott. Da wollen wir uns hüten zu richten. Aber es ist eine Ermutigung, wenn man das Gefühl hat, Leute sind dabei. Das ist wie wenn man predigt und das ist jemand, ich suche mir dann manchmal jemand, der mich die ganze Zeit so aufmerksam mir zunickt oder so. Wir hatten einen Dozenten im Studium, der hat dann bei den Examenspredigten immer in der ersten Reihe gesessen. Mit so einer Haltung, das war nicht so ermutigend. Da hat man besser über ihn hin, der hat einfach konzentriert zugehört, der hat das gar nicht böse gemeint. Aber da hat man besser über ihn hinweggeguckt und sich jemanden Freundlicheres gesucht. Also, das ist eine Ermutigung für die, die vorne stehen, aber auch für die anderen. Ja, wenn um mich rum eine Gemeinde ist, die kräftig singt, dann fällt es mir leichter, auch einzustimmen, wenn ich gerade vielleicht verzagt bin. Also, da haben wir auch einen Dienst aneinander. Noch etwas, was mir da, eine kleine Bitte, was eine Sache, die mich ärgert, passiert hier selten in dieser Gemeinde, aber ich stoße unter Christen immer wieder darum, lass uns nicht dafür entschuldigen, wenn wir Gott die Ehre geben. Christen sind manchmal so komisch, wisst ihr das? Ach, lass uns aufstehen, das ist gut, wir haben jetzt so lange gesessen, lass uns mal strecken beim nächsten Lied. Ja, also die Physiotherapeuten sagen, stehen ist auch mal gut, aber das ist nicht der Punkt, ja? Studien haben gezeigt, dass Singen gut für die Lunge und fürs Herz ist. Und wer singt, der lebt 1,5 Jahre länger oder so. Ja, es ist schön, ja. Also wundert mich nicht, weil das, was Gott uns aufträgt, was Gott uns zeigt, das ist auch gut für uns. Das hat auch positive Auswirkungen auf alle Bereiche. Aber wir singen nicht, damit wir 1,5 Jahre höhere Lebenserwartung haben. Es geht um ein ewiges Leben, ja. Also es geht darum, dass wir Gott ehren. Also ich stelle mir manchmal vor, dass ein Moslem, der seine Gebete verrichtet, da immer wieder auf die Knie geht, dann sagt, ja übrigens, das ist ja physiologisch gut, wenn man ab und zu mal Kniebeugen macht, den würde kein Mensch ernst nehmen und er sich selbst auch nicht. Wahrscheinlich würde er ziemlich Ärger kriegen. Warum sagen wir nicht, lass uns zur Ehre Gottes aufstehen. Und wer nicht stehen mag, der bleibt auch sitzen, wer ist ein freies Land. Aber Wir wollen uns auf Gott ausrichten, ja? Okay, das wollte ich mal loswerden. Wie gesagt, passiert hier selten, aber ich will vorbauen. Okay, noch ein paar Gedanken dazu. Wenn wir anbeten, was geschieht da? Worum geht es in unserer gemeinschaftlichen Anbetung, in Worten, in Liedern, in Gesten? Ganz einfach gesagt, wir machen Gott groß. Er ist schon groß, aber wir stimmen ein, wir geben ihm Recht, wir bekennen das. Wir rufen das aus, wir proklamieren das. Und das geht in verschiedene Richtungen. Und das ist der letzte kleine Rundumschlag. Und dann wollen wir weiter auch Gott die Ehre geben. Wir machen Gott groß vor ihm selbst. Wir sagen ihm selbst, wie groß und herrlich er ist. Das steht im Zentrum. Nicht, weil er es noch nicht weiß, aber um ihm unsere Liebe, unsere Zuwendung zu erklären. So wie das, ja, Menschen, die sich lieben, untereinander machen. Wir kommen zu ihm, sagen, du bist großartig, ich liefere mich dir aus, ich gebe mich dir hin. Ich gehe zu ihm. Und deshalb ist es gut, wenn das Gros der Lieder, die wir singen, nicht Dinge über Gott erzählt, sondern Gott anspricht. Ich bete dich an, du bist wunderbar. Niemand ist wie du. Ich liebe dich, Herr. Wir sprechen direkt zu Gott. Wir pflegen unsere Beziehung zu Gott in der Anbetung. Zu dem Gott, der uns unaussprechlich liebt. Und es ist eben nicht komisch von Gott, dass er das sucht, sondern es ist ihm total angemessen. Weil das, was wir singen, im besten Fall die absolute Wahrheit ist. Und Gott kann nicht lügen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Wenn wir sagen, Gott, du bist der Allerbeste, dann sagt Gott nicht, na, übertreib mal nicht. Sondern Gott sagt, du hast noch gar nichts gesehen. Ich bin noch viel größer, als du denkst. Und du wirst noch viel mehr sehen. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, sagt Jesus. Ne? Also wir bringen ihm etwas von dieser Liebe zurück, mit der er uns geliebt hat. Und wir dürfen wissen, und das ist ein Wunder, dass er sich darüber freut, wenn wir zu einer verstimmten Gitarre schräg unsere Lieder singen oder auch zu einer gut gestimmten Gitarre. Das ist hilfreich für uns untereinander, wenn der Sound stimmt. Aber er freut sich, wenn wir mit ganzem Herzen zu ihm kommen. Also wir singen, wir sagen, dass Gott groß ist, wir sagen ihm das, wir sagen das auch uns selbst. Wir sprechen zu uns selbst. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich ärgere mich über moderne Übersetzungen, die daraus einfach machen, ich will Gott loben. Nein, es ist ein Dialog. Ich spreche zu meiner Seele. Wir erlauben unserer Seele viel zu oft zu uns zu sprechen. So, oh, mir geht's heute so schlecht, ist alles so mies und Gott liebt dich wahrscheinlich nicht. Nein, wir müssen zu unserer Seele sprechen. Und Gott ist groß. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, meine Seele. Wir reden zu uns selbst von den großen Taten Gottes. Und das baut uns auf. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir Lieder singen, die nicht nur davon reden, wie es uns gerade geht angeblich, sondern die etwas von Gottes Wahrheit singen. Wunderschönes Anbetungslied. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir, da komme ich noch mit. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Ja, kann sein. Schön, wenn es so ist. Aber was machst du, wenn es nicht so ist, wenn du gerade gar nichts fühlst? Setzt du dich wieder hin, nimmst die Arme wieder runter. Also, wenn man genau in dieser Situation ist, ist es wunderbar, so ein Lied zu singen. Aber wir brauchen Lieder, die Gottes Wahrheit aussingen und in unser Herz hineinsingen. Ja, da rede ich zu meiner Seele. Erhebe dich, lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also Lieder, die irgendwelche Gefühle behaupten, da muss ich aussteigen oder heucheln. Aber Lieder, die Gottes Wahrheit bekennen, da kann ich immer einsteigen. Selbst wenn ich im Moment gar nicht weiß, was ich glaube, kann ich sagen, er ist der Schöpfer des Universums. Das geht. Wir bekennen Gottes Größe auch voreinander. Wir haben schon davon gesprochen. Das ist der Segen der gemeinschaftlichen Anbetung. Paulus sagt, ermuntert einander mit geistlichen Liedern. Oder im Psalm 22, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, um Gott gemeinsam anzubeten. Es ist wunderbar, wenn du im Radio, im Auto deine Lobpreismusik hast und Gott lobst. Augen zumachen im Lobpreis würde ich dann nicht empfehlen. Aber das ist wunderbar. Man kann viel Schrott im Radio hören, man kann auch Gott die Ehre geben. Ich höre oft Predigten, wenn ich unterwegs bin. Man kann auch, wenn ich mal krank bin und sonntags nicht kommen kann, freue ich mich, dass ich im Internet oder im Fernseher Gottesdienste, ja, was denn, feiern kann? Finde ich ein bisschen schräg. Gottesdienst gucken kann. Es ist eigenartig. Ich weiß nicht, wer damit Erfahrungen hat. Die Predigten natürlich, die können einen inspirieren. Aber es ist ein besonderer Segen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir das haben. Viele Christen sehnen sich danach, mit anderen gemeinsam Gottesdienst feiern zu können. Es ist ein Segen, dass wir zusammenkommen können, um Gott miteinander anzubeten. Und da stärken wir einander, da ermutigen wir einander. Schon allein dadurch, dass wir da sind. Schließlich, es ist ein Zeugnis nach außen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir haben gesagt, jeder Mensch betet etwas an. Und Christen, die Jesus Christus als ihren Herrn bekennen, die machen ein sehr klares Statement in diese Welt hinein. Sagen, hier sind Menschen, die diesem König der Könige dienen, die ihn ehren. Lass uns das laut bekennen, dass er unser Gott ist. Und wenn wir das tun, dann bereiten wir uns vor auf das große Lob Gottes, auf die wunderbare Anbetung in seiner Gegenwart, wo es keine schiefen Töne mehr geben wird, von der Johannes spricht in seiner Offenbarung. Das ist wie eine Traumvision, auf die wir aber zugehen. Die ist realer, als dass wir jetzt hier sind. Danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist das Lob Gottes und das stimmen wir jetzt schon mit ein. Und es ist ein wunderbares Privileg, vor unserem Gott zu sein. Amen. Ich lade euch ein, in kurzen Gebeten euer Lob zu Gott zu bringen, ihm eure Antwort zu geben.